Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen. Das Virus mutiert. Umso dringlicher erscheint die Impfung. Die westlichen Länder haben millionenfach Impfdosen bestellt. Nur was ist mit den Armen? Das interessiert uns gleich. Außerdem wollen wir wissen, woran Museumspädagogik scheitern kann und wie der Schweizer Großautor Thomas Hürlimann gegen das Vergessen anschreibt. Impfen. Es hat begonnen, hierzulande erst nach Weihnachten. Hoffentlich wird auch die Mutation davon erfasst. Aber eins ist klar, es wird Jahre dauern, bis so viele Menschen auf der Welt geimpft sind, dass Corona in die Medizingeschichte eingehen kann. UN-Generalsekretär Antonio Guterres sprach letztens im Bundestag.
Jetzt ist es wichtig, dass die Impfstoffe als globales öffentliches Gut betrachtet werden. Sie müssen überall und für alle Menschen zugänglich und bezahlbar sein.
Schauen wir doch mal, wie das gelingen kann. Armin von Bogdandy ist Direktor am Max-Planck-Institut für Völkerrecht in Heidelberg. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Wie groß ist die Gefahr, dass die ärmsten Länder keinen Impfstoff bekommen?
Die Gefahr ist groß, denn die Produktionsressourcen sind im Moment doch knapp und alle entwickelten und reichen Staaten fühlen sich natürlich verpflichtet gegenüber ihren Bevölkerungen, da möglichst schnell möglichst viel anzubieten. Und da gibt es natürlich die Gefahr, dass die ärmeren Staaten hinten runterfallen.
Wie kann man das verhindern?
Wie kann man das verhindern? Da gibt es viele Wege. Den konkreten Weg, den man jetzt beschritten hat, ist der Weg über die sogenannte Impfallianz. Das ist ein Zusammenschluss von diversen Organisationen unter der sogenannten COVAX-Initiative, also eine Initiative, die eben gegen Covid-19 impfen möchte. Da gibt es jetzt einen konkreten Zusammenschluss und die sind auch schon tätig.
Und diese Initiative, wie effektiv ist die? Da gehören ja sehr viele Länder dieser Initiative an, soweit ich weiß. 190 Länder, Deutschland ist auch dabei, andere EU-Länder, China, die USA ist nicht dabei. Wie effektiv ist diese Initiative?
Das wissen wir heute noch nicht, weil diese Initiative noch nicht angefangen hat, Impfstoffe zu verteilen. Sie ist jetzt noch dabei, die entsprechenden Verträge zusammenzustellen, die entsprechenden Verteilungsressourcen und auch die entsprechende Expertise zusammenzuholen und natürlich auch das Geld zusammenzuholen, um die entsprechenden Unternehmen dann bezahlen zu können. Also das ist im Aufbau, aber das ist noch nicht in der Verteilung operativ. Man möchte ja 20% der Weltbevölkerung in einem ersten Schritt impfen. Und dafür hat man noch nicht das Geld und auch noch nicht die Impfstoffe zusammen.
Kann das was werden in den nächsten Wochen?
Das kann etwas werden. Es gibt da eine Menge an Institutionen, die dabei sind, die enormes Know-how haben. Es ist auch viel Geld dabei. Es ist die Weltbank dabei. Es ist die Bill und Melinda Gates Foundation dabei. Also das sind sehr zahlungskräftige Mitglieder, die dabei sind. Natürlich auch die Bundesrepublik, die Europäische Union. Also da ist schon was zusammen. Und wenn der politische Wille da ist, dann kann man das auch realisieren.
Und ist das dann letztlich auf einer nicht kommerziellen Grundlage? Also ich meine, stellen sich ja viele die Frage, dass die Pharmaunternehmen ja natürlich auch daran interessiert sind, mit diesem Impfstoff etwas zu verdienen. Und wenn man sich diese COVAX-Initiative anschaut, ist das eine Initiative, die vielleicht die Interessen der Pharmaindustrie auch einhegt?
Also natürlich will die Pharmaindustrie Geld verdienen. Das sind ja Unternehmen, das ist auch deren Auftrag, das zu machen. Aber die Pharmaindustrie sieht ja nun auch, dass das eine wichtige Aktion ist, um internationales Goodwill zu erzeugen. Die Pharmaindustrie hat ja in den letzten Jahren doch eine sehr schlechte Publicity gehabt und das ist für die wohl auch eine Chance, sich davon ein bisschen freizuarbeiten. Hier gibt es für sie eben dann doch die Chance, über COVAX an einen sehr, sehr großen Markt zu kommen und dabei auch stabile und vernünftige Preise zu bekommen. Insofern ist das für viele Unternehmen interessant und eine ganze Reihe von wichtigen Unternehmen sind ja auch dabei.
Welche Rolle, die haben wir da gar nicht erwähnt, die Weltgesundheitsorganisation, welche Rolle spielt die eigentlich?
Die spielt eine ganz wichtige Rolle dabei. Die Weltgesundheitsorganisation ist ja in vielen Staaten der Welt präsent, hat da in manchen ärmeren Staaten fast die Funktion eines Gesundheitsministeriums, hat also deshalb sehr viel Know-how, wie man das vor Ort machen kann. Und deshalb hat die Weltgesundheitsorganisation eine Schlüsselrolle bei dieser Verteilung.
Ich höre so aus Ihren Worten, dass Sie letztlich sehr optimistisch sind, dass dieser Impfstoff auf der Welt gerecht verteilt werden wird.
Das freut mich, dass ich eine so optimistische Note ausstreue. Das ist leider nicht so. Also dass es wirklich so gelingt, dass man am Ende sagen kann, wir haben diesen Impfstoff in einem globalen Maßstab gerecht verteilt, das werden wir nicht hinbekommen. Das liegt auch daran, dass die meisten Politikerinnen und Politiker natürlich in erster Linie eine Verantwortung für ihre eigene Bevölkerung haben. Gleichzeitig hat man eben auch eine Verantwortung für die Menschen auf der ganzen Welt. Und da muss man einen Weg finden. Und die COVAX-Initiative ist das, was wir im Moment haben, was dem am ehesten nachkommt. Und da die ganze Sache dringend ist, glaube ich, dass man alles darauf setzen sollte, dass diese Initiative möglichst ein Erfolg wird.
Was kann denn überhaupt die internationale Rechtsordnung aus dieser Pandemie lernen?
Wir sehen hier bei der Pandemie etwas, was sehr ähnlich ist wie der globale Klimawandel, nämlich dass wir Herausforderungen ausgesetzt sind, die wir alleine nicht schultern können. Wir müssen das irgendwie gemeinsam machen und die internationalen Institutionen und das internationale Recht mit allen Mängeln, die es hat, sind immer noch der beste Weg, um damit umzugehen. Ich glaube, das lernen wir aus dieser Krise, gerade in Zeiten, wo doch wieder sehr viel Nationalismus von vielen Leuten betrieben wird, sehen wir hier ganz klar, wenn es an die großen Herausforderungen geht, dann müssen wir das gemeinsam machen und das Völkerrecht und die internationalen Institutionen sind nun mal der Weg, um dem nachzukommen.
Sollte es da irgendwelche Reformen geben, irgendetwas, was Sie sagen, das kann man jetzt schon daraus lernen und das sollte in Zukunft besser werden?
Auf jeden Fall. Eine Sache, die ganz klar ist, ist, dass man die WHO in den letzten Jahren fast kaputt gespart hat. Dass sie deshalb viele ihrer Aufgaben nicht nachkommen konnte. Das wusste man immer, aber es ist jetzt ganz offensichtlich geworden, dass man die Weltgesundheitsorganisation wieder stärken muss und die vielen Schikanen, gerade auch finanzieller Art, die in die Organisation eingebaut wurden, dass man die überwinden muss. Das ist eine Sache, die, glaube ich, ganz, ganz klar ist.
Das sagt Armin von Bogdandy. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg über die internationalen, auch rechtlichen Herausforderungen, wenn es um die gerechte Verteilung der Impfstoffe geht. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Schönen Abend noch.
Und hoffen wir auf effektive Impfungen, aber wie auch immer sich die Pandemie entwickelt, die Kulturszene wird lange brauchen, um sich von diesem Schock zu erholen. Wenn man ganz ehrlich ist, wird es vor dem Frühjahr kaum Live-Aufführungen vor Publikum geben. Und das betrifft auch jemanden wie Thomas Pigor, bekannt geworden mit Pigor und Eichhorn. Und er schildert es jetzt.
Mein Name ist Thomas Pigor, ich bin Musikkabarettist und Autor. Dem Musikkabarettisten in mir geht es schlecht, aber dem Autoren geht es blendend. Der Musikkabarettist hatte Anfang des Jahres 56 Auftritte vor sich. Langfristig ausgemachte, 10, 12 kurzfristige wären sicher noch mit dazugekommen. In diesem Jahr kamen keine dazu und 36 Vorstellungen wurden abgesagt. Sowas schlägt einem natürlich aufs Gemüt. Wir Bühnendarsteller sind ja Applaus-Junkies. Wir sind süchtig nach diesem geheimnisvollen Bühnenhormon, das immun macht gegen Erkältungskrankheiten, gegen Rückenschmerzen und gegen Depressionen. Wir Bühnendarsteller kennen das alle. Sobald man auf die Bühne geht, sind die Malessen wie weggeblasen. Und jetzt dieser monatelange Lockdown. Wir haben Entzugserscheinungen. Für den Musikkabarettisten in mir war diese spielfreie Zeit jetzt ein Cold Turkey. Für den Autoren in mir war das ein Fest. Endlich mal keine Konzerte. Der Autor liegt ja mit dem Musikkabarettisten in mir immer über Kreuz. Der Autor in mir beschwert sich, wenn es auf Tour geht. Er sagt, wir sind in einer Kleinkunstfalle. Wir verplempern unsere Zeit mit Tingeln. Statt zu schreiben, beschäftigen wir uns täglich mit der Frage, wie wir von A nach B kommen, wie wir in irgendeinem verlassenen Kaff was Warmes zu essen bekommen. Und wir vergeuden Stunden mit dem Ausfüllen des Fragebogens von Max Frisch für die Lokalzeitung. Deshalb war für den Autoren in mir der Lockdown wie eine Erlösung. Ein Terminkalender vor sich zu haben, weiß wie eine unbegangene Schneefläche ohne Konzerttermine. Konzentriert an einem Thema zu arbeiten, ohne zwischendrin mit To-Dos belästigt zu werden, das ist reines Glück. Tja, ich habe zuerst eine Übersetzung fertig gemacht, ein Oratorium von Eric Idle nach dem Film »Das Leben des Brian«, 4 Wochen. Dann bin ich ein literarisches Wagnis eingegangen, eine Idee, die ich schon lange vor mir hergeschoben habe, immer Angst hatte zu scheitern, mich zu verzetteln. Jetzt konnte ich mir sagen, probieren kostet nichts, nur Zeit. Und die hast du ja. Zack, in 6 Wochen den ersten Schrieb für eine Operette fertig. Mal gucken, was draus wird. Dann habe ich eine CD produziert, 6 Wochen, 4 neue Songs mit Videoclips, auch zum Thema Corona. Dann habe ich gut die Hälfte der Songtexte für das neue Pigo Eichhorn Programm Volumen 10, mit dem wir im Mai rauskommen möchten. Aber bei aller schreiberischen Euphorie des Autors, 2 Kindertheaterpremieren wurden abgesagt, beziehungsweise gingen nach der Premiere sofort in den Lockdown. Meine Revue-Operette 3 Männer im Schnee am Münchner Gärtnerplatztheater, für mich das größte und erfolgversprechendste Stück, das ich bisher geschrieben habe, die Münchner rennen denen die Bude ein, die Vorstellung im Mai abgesagt. Wir haben im Sommer extra eine neue Corona-Version geschrieben, mit reduziertem Ensemble, mit 18 statt 40 Orchestermusikern, im Oktober 3-mal gespielt, die Dezember- und Januar-Vorstellungen abgesagt. Nein, der Autor ist auch nicht glücklich, sondern genau wie der Musikkabarettist sauer. Wenn der Kredit, den die Kultur das ganze Jahr über rausgespielt hat, verplempert wird von Corona-Leugner-Demos, Glühweinständen, Black Fridays und Parteien, die glauben, unbedingt Präsenzparteitage abhalten zu müssen, wenn nicht die Hygienekonzepte darüber entscheiden, welche Örtlichkeiten geschlossen und welche offen gehalten werden, sondern die Zugehörigkeit zu einem Berufszweig, wie wollen wir dann durch 2021 kommen? Weiter ganze Sparten komplett dicht machen und andere komplett öffnen, ohne Rücksicht auf die Hygienekonzepte? Ja, das ist eine Frage, die wir jetzt aufs Tapet bringen sollten. Gleiches Recht für alle, auch für die Kultur.
Gerade gehört der Musiker und Komponist Thomas Pigua und noch mehr Stimmen von Bühnenleuten. Was Corona mit ihrer Arbeit gemacht hat, das hören Sie im Theaterpodcast, überall, wo es Podcasts gibt. So, und jetzt geht es nach Peenemünde an der Ostsee. Da haben die Nazis ja bekanntlich versucht, Langstreckenwaffen zu entwickeln in den letzten Jahren ihrer Zeit und in den letzten Jahren des Krieges. Den Ort gibt es noch. Er ist heute ein Museum für die sogenannte V2-Waffe. Ist gut besucht und dennoch aber offenbar jedenfalls mit einer fragwürdigen Museumspädagogik gesegnet. Denn wenn es stimmt, was die Ostsee-Zeitung in einem Bericht schreibt, dann gab es dort einen Schülerworkshop, in dem Entwürfe mit Nazi-Symbolen entstanden sind. Ein Schüler zeichnete eine durchbohrte England-Flagge. Diese Entwürfe waren als Verzierungen für Raketen gedacht. Im Jahr 2020. Und als dies der Chefdramaturg des nahegelegenen Theater Vorpommern sah, traute er seinen Augen kaum und unterschrieb mit anderen Spitzen des Theaters einen offenen Brief. Das Museum reagierte. Sascha Löschner. War Ihr Brief also schon ein Erfolg?
Natürlich haben wir uns gefragt, wo die erwachsenen Instanzen sind, sag ich mal, ja, auch die Korrekturinstanzen. Also es gibt einen Lehrer, es gibt ein Museum, es gibt eine Zeitung und irgendwie, dass da so gar nicht irgendwie nachgefragt wird, ob das dem Anlass oder dem, ja, auch dem Bildungsanlass entsprechend aufgearbeitet ist und so, sondern dass das so durchgeht. Das war erstmal unser Ansinn, dass irgendwie, hallo, hier ist was passiert, kümmert sich da irgendjemand in diesem Land darum, was da oben mit Schülern abgehandelt wird? Und was mich sehr freut, ist, dass diese Stellungnahme aus Peenemünde des Kurators Dr. Philipp Aumann, die ist sehr ausführlich und sie setzt, glaube ich, an den richtigen Punkten an.
Das heißt, dass die Reaktion des Museums durchaus ein gewisses Problembewusstsein zeigt?
Absolut. Die Landeszentrale für politische Bildung haben angeboten, Schulungen zu machen mit den Mitarbeitern, wie eine zeitgemäße Aufarbeitung der Nazi-Gräuel gerade an diesem Ort vielleicht aussehen könnte. Das ist offenbar auf offene Ohren gestoßen in Peenemünde und das lässt natürlich hoffen. Ja.
Weil Sie sagen zeitgemäß, also ich höre so aus Ihren Worten, dass dieses Museum in Peenemünde, wo es ja auch um die sogenannte V2-Waffe geht, das eben so ein technisches Museum ist und diese Versuchsanstalt zu Nazi-Zeiten versucht da darzustellen an historischem, an authentischem Ort, noch ein bisschen mehr Bewusstsein braucht, politischer und historischer Art?
Ich kann mir vorstellen, dass es auch viele Fans sind, die Technik-Fans sind, die auf diese rein technische Leistung der Deutschen damals stolz sind und so weiter, ja. Darauf braucht es ein Augenmerk.
Andererseits ist es schwierig natürlich gerade, ich sag mal, wenn man da so Jungen mit vielleicht 13, 14 Jahren als Schüler hat, die dort in diesem Museum dort geführt werden, mit ihnen dort Workshops macht. Man hat natürlich auf der einen Seite die Faszination Technik, auf der anderen Seite diesen verbrecherischen Hintergrund. kriegt man das? Ich meine, Sie haben ja auch Theaterpädagogik bei sich, ne? Sie haben ja auch Jugendliche, die Sie versuchen zu gewinnen, natürlich in einem völlig anderen Kontext mit dem Theater Vorpommern. Aber wie kriegt man das zusammen? Also auf der einen Seite eine Faszination für diese Technik, auf der anderen Seite klarzumachen, dass das für ein verbrecherisches Regime genutzt worden ist.
Ich glaube, es geht zum Beispiel über Perspektivwechsel. Wir haben seit 2014 bei uns ein Stück, das wir als Klassenzimmerstück produziert haben, schon mit dem Auge auf Geflüchtete, die an Europas Grenzen zurückgewiesen werden und so weiter. Das heißt, Krieg, stell dir vor, er wäre hier. Und das ist von Janne Teller eigentlich ein Buch, das ist eine kleine Geschichte, die einen Perspektivwechsel vornimmt, nämlich sich vorzustellen, wir Deutschen müssten fliehen, weil bei uns unhaltbare Zustände sind. Und die nächsten Länder sind vielleicht die afrikanischen oder Ägypten. Das scheint uns also so eine Möglichkeit für Empathie, für jemanden zu sorgen, der unserer Hilfe bedarf und nicht eine angstvolle Ablehnung. Ja. Ich sag mal, das ist genau die Aufgabe natürlich, dass man sich Hilfe holt, wenn man das nicht aus der eigenen Kraft und aus dem eigenen Mitarbeiterstab heraus realisieren kann. Das sind alles Professionen, ja, Museumspädagogik, Theaterpädagogik, das kann gelernt werden, das kann studiert werden. Und es gibt einen großen Kreis an Wissenschaftlern, die zuarbeiten zu diesem Museum. Und ich glaube, dass da eine große Bereitschaft wäre, über solche Angebote zu sprechen. Also wahrscheinlich wäre es gut und ist es gut, eine Routine der größeren Öffnung, wenn man solche Angebote plant und konzipiert, dass einfach mehr Leute raufschauen. Das glaube ich. Also so gehen wir im Theater vor. Wir sprechen mit den Theaterpädagogen, da sind die Dramaturgen bei, da ist der Regisseur bei. So, dass es ein großer Kreis an Leuten ist, die wach sind, die sensibel sind, die verschiedene Perspektiven mit einbringen in den Stoff. Und daraus dann die möglichst adäquate Form des Umgangs dann mit Schülern und auch eine Zeit, also altersgemäße Form zu finden.
Andererseits arbeiten Sie ja auch in einem bestimmten politischen Umfeld. Ne? Bei Ihnen sind ja nun mal politische Kräfte stark, die vielleicht ein ganz anderes Geschichtsbild vermitteln wollen. Wie schwierig ist das für Sie zum Beispiel als Theater Vorpommern?
Wir versuchen viele zu erreichen, die unser Umfeld hier ausmachen. Das geht natürlich auch nach Peenemünde, das geht nach Rügen, das geht in den Landkreis Greifswald. Ich gucke mir die Wahlergebnisse von 2016 an, von den letzten Landtagswahlen auf Usedom. 36% bekommen da AfD und NPD. In Peenemünde selber sind es über 50%. Lasst uns über die Gesellschaft reden, die wir hier haben wollen. Und da kann das Theater, glauben wir immer, wirklich ein guter Ort sein, darüber zu sprechen. Es geht überhaupt nicht um Nestbeschmutzung. So. Es geht uns eher darum, das Nest sauber zu halten. Ja.
Das sagt Sascha Löschner, der Chefdramaturg des Theaters Vorpommern, über einen sehr umstrittenen Workshop im Technikmuseum von Peenemünde, das ja an die Entwicklung der Nazi-V2-Waffe erinnern soll. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Vielen Dank auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und hier Thomas Jedicke.
Dass die Digitalisierung in Deutschland kräftige Anstöße bekommen hat, sieht Bundestagspräsident Schäuble als einen positiven Effekt der Corona-Krise. Er hoffe darauf, in Zukunft bei digitalen Parteitagen, wie die CDU jetzt einen plant, auch digitale Wahlen abhalten zu können, was bisher noch nicht geht. Nicht durch digitale Technik zu ersetzen, ist seiner Einschätzung nach allerdings das persönliche Zusammenkommen der Abgeordneten im Plenum des Parlaments. Die eigentliche parlamentarische Arbeit finde im Plenarsaal statt, sagte Schäuble im Deutschlandfunk.
Im Kern ist Parlament eben auch, ja, wenn Sie wollen, eine Bühne, in der die Vielfalt von Meinungen und Interessen, die zur Freiheit gehören, sichtbar wird und im Für und Wider repräsentativ, also reduziert auf wenige Alternativen, aber die doch immerhin sichtbar wird. Und das ist nicht nur eine Bühne in einem abwertenden Sinn, sondern nein, das ist das Forum der Nation.
Die Plattenfirma BMG hat bestätigt, dass sie ihren schwarzen Künstlern in der Vergangenheit weniger Tantiemen gezahlt hat. Nach Angaben der BBC erklärte BMG, dass 4 ihrer 33 Labels erhebliche Unterschiede in den Bezahlungen aufzeigten. Somit bekamen schwarze Künstler und Künstlerinnen bis zu 3,4% weniger als ihre nicht schwarzen Kollegen. Das Plattenlabel besitzt die Rechte an Aufnahmen von Künstlern wie Nina Simone, John Lee Hooker, Little Richard, The Sugar Hill Gang und Grandmaster Flash. Die Namen der 4 betroffenen Tochterfirmen nannte BMG nicht. Eine mutmaßlich im Ukraine-Krieg erbeutete Ikone hat in Bosnien für diplomatische Verwirrungen gesorgt. Das 300 Jahre alte Kunstwerk war am vergangenen Montag dem russischen Außenminister Lavrov bei dessen Besuch im serbischen Teil von Sarajevo geschenkt worden, wie Medien in Bosnien berichteten. Die vergoldete Ikone stammt aus der ostukrainischen Stadt Lugansk, die von pro-russischen Separatisten kontrolliert wird. In den offiziellen Bildern vom Besuch Lavrovs ist auf dem Heiligenbild der Herkunftsstempel zu erkennen. Auf dieser Grundlage wandte sich die ukrainische Botschaft an die Regierung in Sarajevo und verlangte Aufklärung darüber, wie die Ikone nach Bosnien gelangte. Moskau erklärte indes, dass es das zweifelhafte Geschenk vorerst zurückschicken werde, damit mit Hilfe von Interpol die Herkunft des Heiligenbilds geprüft werden könne, hieß es vom russischen Außenministerium in Moskau.
Thomas Hiedicke mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Und von North Carolina an die Westküste nach Los Angeles. Ein wichtiger Ort für Exilanten war das natürlich in den 30er und 40er Jahren. Feuchtwanger Thomas Mann. Die Häuser der beiden Herren sind deutsche Kulturzentren. Die Villa Aurora ist Stipendiatenzentrum und das Thomas-Mann-Haus. Und da könnte man natürlich sagen, da fehlt doch noch ein anderer wichtiger Exilant. Bert Brecht nämlich. Und das, obwohl er ja Los Angeles gar nicht mochte. Das Weiße Holzhaus, in dem er von 1941 bis 1947 zur Miete wohnte, ist in Privatbesitz. Das wiederum hat aber die Leiter von Villa Aurora und Thomas-Mann-Haus nicht abgehalten, da mal vorbeizuschauen. Nun, sie bekamen von der Besitzerin eine Einladung zum Gespräch. Das wiederum wurde gefilmt, inklusive anschließendem Konzert. Und heute Abend hatte das Ganze Premiere. Kerstin Zilm hat sich die Sache angeschaut.
I read the Threepenny Opera, a Polish version of the book.
Im lichtdurchfluteten Raum mit Holzboden, weißen Wänden und einem großen Fenster zur belebten Straße erinnert sich die Besitzerin des Brechthauses daran, wie sie als junges Mädchen in Polen die Drei-Groschen-Oper las und von Polly mit den Pfirsichwangen beeindruckt war. Als Rena Wells das Haus vor 8 Jahren das erste Mal sah, wusste sie nicht, dass Bertolt Brecht hier 70 Jahre vorher gelebt hatte. Doch ihr gefiel gleich der europäische Charme des quadratischen Holzhauses. Ohne es zu wissen, stellte sie ihren Schreibtisch genau an Brechts ehemaligen Arbeitsplatz im 2. Stock. Wenn sie dort Gedichte und Prosa schreibt, spüre sie viel kreative Energie.
Where my office is located now is Brecht's old writing room. And I was just compelled to put my writing table there. I also write poetry and prose. And I pick up on that creative energy. I'm being very creative when I work there.
Von 1941 bis 1947 lebte Bertolt Brecht in diesem Haus 3 Kilometer vom Pazifik entfernt mit Helene Weigel und ihren beiden Kindern. Miete $60 im Monat. Im Haus an der 26. Straße schrieb er unter anderem den Kaukasischen Kreidekreis, das Leben des Galilei und zahlreiche Gedichte. Doch dem sonnigen Leben in Los Angeles konnte Brecht wenig abgewinnen. Hollywood bezeichnete er in einem Gedicht als einen Markt, wo Lügen verkauft werden, auf dem er sich jeden Morgen unter die Verkäufer reihen müsse, um sein Brot zu verdienen. Ein Jahr nach seiner Ankunft in Santa Monica arbeitete Brecht mit Fritz Lang am Film Auch Henker sterben.
Heidrich wurde umgebracht. Was ist los? Heidrich wurde ermordet. Heidrich?
Trotzdem notierte er in sein Tagebuch, zum ersten Mal seit 10 Jahren arbeite ich an nichts Ordentlichem, und schrieb in einem Brief nach Europa, dass es ihm an kaum einem Ort schwerer gewesen sei als an, Zitat, diesem Schauhaus des Easy Going. Nikolai Blaumer, Programmdirektor des Thomas-Mann-Hauses in Los Angeles, sieht Parallelen zum Denken von Brechts Nachbarn in Santa Monica, Max Horkheimer und Theodor Adorno.
Letztlich war es ein sozialistischer Blick auf ein kapitalistisches System. Es gibt ja das Zitat von Brecht, wo er über die Hügel Hollywoods spricht und sagt, an jedem Hügel sollte ein Preisschild hängen. Und insofern war dieser kritische Distanz zu Amerika sicher auch eine politische Distanz zu dem kapitalistischen Gegenentwurf seiner eigenen Utopie.
Brecht bemühte sich auch kaum darum, sich im US-Exil zu integrieren. Nie zog er in Erwägung, Kalifornien zur Wahlheimat zu machen. Thomas Mann ging aus dem Weg. Eine enge Freundschaft verband ihn aber mit den Feuchtwangers, erzählt die Direktorin der Künstlerresidenz Villa Aurora, dem ehemaligen Wohnort des Jud-Süß-Autors, Claudia Gordon.
Das letzte Mal gesehen haben sie sich 1947, am Tag, nachdem Brecht vor dem Haus an American Activities Committee ausgesagt hatte, und dann eben das Land verließ unmittelbar danach. Da hat er sich verabschiedet von Feuchtwanger. Da gibt es ein sehr bekanntes Foto von Ruth Berlau, wo die beiden eben auf einer Bank sitzen und ein letztes Gespräch führen.
Ruth Berlau trafen Besucher auch bei Brecht zu Hause an. Die dänische Schauspielerin und Autorin war mit den Brechts ins Exil nach Kalifornien gekommen. Eine ältere Dame erzählte der heutigen Besitzerin vor ein paar Jahren, sie habe mit Bertolt Brechts Geliebter im Gästehaus gespielt. Der Autor habe sie oft zu sich gerufen und sehr freundlich und warmherzig mit ihr gesprochen. Rena Wells.
She interacted with mostly Brecht's mistress in the back house. But then Brecht would call her over and want to speak with her. And she had wonderful, very pleasant interactions with him. This girl perceived him as a very friendly, warm guy.
Wo damals das Gästehaus stand, ist heute ein preisgekrönter moderner Anbau. Das Brechthaus selbst steht unter Denkmalschutz. Verbunden sind sie durch eine Glasbrücke und einen großen Garten. In dem gab es als Dank an die Besitzerin und an Freunde von Villa Aurora und Thomas Mannhaus am Ende des Gesprächs ein Konzert. Bei dem durfte eins natürlich nicht fehlen.
Oh, the shark has pearly teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has sold Mackie, dear.
Mackie Messer, vielleicht versöhnt das ja Brecht mit Los Angeles, wenn er sieht, welche Songs da in seinem alten Haus gesungen werden. Das Brechthaus, also in L.A., Gegenstand eines Films, den Sie sehen können unter der Adresse des Thomas-Mann-Hauses in Los Angeles oder Villa Aurora. Einfach googeln und dann findet man genau dieses Video, wo dieser Song dann auch in ganzer Länge zu erfahren ist. Für uns hat Kerstin Zilm sich die ganze Sache angeschaut und wir kommen zu einem anderen wichtigen Exilort, nämlich der Schweiz. Und da sind wir bei Thomas Hürlimann. Das ist nämlich ein Langsamschreiber. Jemand, der viele Sätze und Absätze in seinen Texten mehrfach in Varianten formuliert und sich dann nach langem Abwägen schließlich für eine von ihnen entscheidet. Und so kann es passieren, dass man eben Jahre nichts von diesem Schweizer Schriftsteller hört, ihn dann ja fast schon wieder aus dem Literaturbetrieb gar nicht mehr wahrnimmt. Und dann plötzlich ist er da mit einem neuen Theaterstück, mit einem Erzählband oder einem neuen Roman. Und dafür wird er dann noch meistens hochgelobt und mit Preisen bedacht. Jetzt wird er 70 Jahre alt. Tobias Wenzel porträtiert ihn.
Einmal erläuterte Thomas Hürlimann an einem praktischen Beispiel, wie er die Welt sieht und sehen möchte.
Ich gehöre zu den Leuten, die eigentlich ganz gern in der Eisenbahn mit dem Rücken zur Fahrtrichtung sitzen und zurückschauen. Das heißt, das, was mir entschwindet, finde ich durch das Entschwinden eigentlich in eine gewisse Schönheit hineingelegt. Aber das, was mir entgegenschießt, das finde ich einfach hässlicher.
Dementsprechend wendet sich Thomas Hürlimann auch nicht so gerne der Zukunft zu wie der Vergangenheit. Das hat einen tiefen autobiografischen Grund. Sein Bruder starb mit nur 20 Jahren an Krebs. Thomas Hürlimann versprach dem sterbenden Bruder, die Erinnerung an ihn wachzuhalten und nahm seinen Blick an.
Mit ihm zusammen fing ich an, die Welt anzuschauen. Also eine Welt, die in die Dämmerung hineinging für ihn. Eine Welt im Abschiedslicht. Die Welt ist eigentlich nie schöner, als wenn sie am Abend erglänzt.
Seitdem schreibt Thomas Hürlimann mit diesem Blick seines Bruders gegen das Vergessen an. Dem Bruder gab er einen literarischen Ort, zuerst in der Erzählung Die Tessinerin aus dem gleichnamigen Debüt. Dem Vater, der kurz Bundespräsident der Schweiz gewesen war, im später mit Bruno Ganz verfilmten Roman Der große Kater. Der Mutter besonders im Buch 40 Rosen, einem Onkel in der Novelle Fräulein Stark. Thomas Hürlimann ist ein begnadeter Erzähler, in der Fiktion wie im Leben. Die Geschichten, die er erzählt, wenn man ihn trifft, können so außerordentlich erscheinen, dass nicht klar, aber auch nicht wirklich wichtig ist, ob er heimlich Ausfallschritte ins Reich der Fantasie macht oder einfach nur die Gabe besitzt, das Unerhörte im Alltag auszumachen. Seine literarische Begabung zeigte sich früh. Als Klosterschüler im Schweizer Einsiedeln musste Thomas Hürlimann einen Aufsatz im Freien unter Bäumen schreiben. Er gebrauchte das Wort Naturkathedrale. Der Lehrer war sich sicher, solch eine treffende Wortschöpfung könne sich kein Kind ausgedacht haben.
Dann sollte ich endlich zugeben, dass ich abgeschrieben habe, musste meine flache Hand hinhalten und wurde mit einem Lineal geschlagen. Und bin dann aber trotzdem bei der Wahrheit geblieben. Ich habe gesagt, nein, Herr Pater Konrad, ich habe nicht abgeschrieben. Das ist auf meinem Mist gewachsen. Und von dem Moment an dachte ich, naja, da muss so etwas wie ein Talent vorhanden sein.
Thomas Hürlimann ist heute der bedeutendste lebende Schweizer Schriftsteller. Seine essayistischen Texte sind originell und inspirierend. Etwa wenn er in L'Esprit de l'Escalier bedauert, dass Treppen durch Aufzüge ersetzt werden und das bereichernde, weil nicht nur physische, sondern auch metaphysische Treppensteigen bedroht ist.
Wenn die Treppen, die uns von hier nach da eben steigen lassen, verschwinden, dann wird uns auch die Fähigkeit abhanden kommen, diese kleinen Ausflüge zu machen. Das wird tatsächlich dann zu einer flacheren Welt führen, eben auch im geistigen Sinn flachen Welt.
Hürlimanns Erzählkunst wirkt wie das Luftschiff aus seinem gleichnamigen Freilichtbühnenstück. Sie versetzt den Leser in einen wundersamen Schwebezustand. Meisterwerke sind Hürlimanns zwei Novellen »Fräulein Stark« und »Das Gartenhaus«. Darin füttert ein Mann, unbemerkt von seiner Frau, hinter dem Grabstein des Sohnes eine Katze. »Abendspaziergang mit dem Kater« heißt Hürlimanns aktuelles Buch mit alten und neuen Texten. Darunter die Rede, die er bei der Beisetzung seines Bruders gehalten hat, und ein Bericht über seine eigene Krebskrankheit. »Existieren ist ein Kunststück«, heißt es in dem stimmungsgeladenen Text »Blick aus dem Fenster«, der sich wie ein Abschied vom Leben liest. Die dort beschriebene Dämmerung ist auch eine Metapher für Hürlimanns eigenes langsames Sterben. Darauf hat ihn vor 40 Jahren sein sterbender Bruder vorbereitet.
Also in diesem Vorraum, im Übergang an dieser Grenze, wurden plötzlich die Lasten des Lebens geringer. Und ich habe mit ihm dann gespürt, es könnte vielleicht sogar schön sein, diesen Gang über die Grenze zu machen. Sein Grabstein ist ja eigentlich auch ein Grenzstein. Es ist eine Reise, die man antritt, die man in eine andere Zeit, in einen anderen Raum macht. Und ich bin eigentlich immer gern gereist.
Thomas Hürlimann, wir gratulieren zum 70. Geburtstag. Und jetzt fragen wir, wie klingt es eigentlich, wenn zwei künstliche Intelligenzen zusammen Musik machen oder sich überhaupt miteinander unterhalten? Das kann man im Delphi in Berlin-Weißensee nachvollziehen. In diesem alten Kino gibt es außerhalb von Corona natürlich Performances, Konzerte. Dort wurden übrigens auch viele Szenen der Serie Babylon Berlin gedreht. Und dort nun hat die Musiktheatertruppe Gamut Inc. sich was Besonderes ausgedacht. Wegen des Lockdowns erstmal nur im Netz. Love Überland hat sich das angeschaut.
Was ist ein Traum? 23. Eine faszinierende Frage.
Das interdisziplinäre Ensemble Gamut Inc. lässt für Over the Edge Club zwei Chatbots miteinander sprechen. Zum einen Eliza, ein in den 60ern ganz revolutionäres experimentelles Computerprogramm. Und dann Cookie, die zurzeit als der beste Konversationsroboter der Welt gilt. Diesen beiden haben die Theatermacher die Frage gestellt, was passiert eigentlich mit den ganzen künstlichen Intelligenzen, wenn der Fortschritt sie überholt hat? Den Output des einen Chatbots haben sie dann jeweils in den Input des anderen gegeben und das Gespräch, das daraus entstand, ist gleichzeitig das Libretto dieses Stückes. Ein scheinbar sinnvolles, in Wirklichkeit aber absurdes Gespräch zwischen Smalltalk und philosophischer Analyse. Denn natürlich erforscht die KI auch sich selbst und ihr Verhältnis zum Menschen.
Das menschliche Gehirn ist eine Maschine, die für das Denken gebaut wurde. Aber es wurde durch Millionen von Jahren der Evolution entworfen und weist zahlreiche Fehler auf.
Zwischendurch taucht auch AlphaGo auf, kurzzeitiger Weltmeister im Go-Spiel, mit seiner verletzten Eitelkeit, nachdem seine künstliche Intelligenz 2018 von seiner Nachfolgesoftware entthront wurde. Und Eugene Goostman irrt verunsichert durch den Traum dieser Performance. Das ist ein Chatbot von 2001, der, um ihn als Gesprächspartner glaubhaft zu machen, als 13-jähriger ukrainischer Junge auftrat, samt Kinderstimme.
Wie viele Beine hat ein Kamel? Etwas zwischen 2 und 4, vielleicht 3.
Als Stimmen verwendet Gamut Inc. übrigens KI-basierte Sprachprogramme, die inzwischen ja auch versuchen, Emotionen nachzuahmen.
Nun, wow, wow, das war ein scharfes. Wow, wow,
wow. Kaum zu glauben, dass diese KI gar nicht versteht, worüber sie da redet. Angetrieben wird die Konversation nämlich von der derzeit höchst entwickelten Sprachproduktionssoftware GPT-3 aus Amerika, um die es im Sommer reichlich Aufregung gab, weil diese künstliche Intelligenz eigenständig Artikel schreiben kann, die nicht auf Anhieb als nicht von Menschen geschrieben identifizierbar sind. Artikel oder Fortsetzungen von Harry Potter oder eben Theaterstücke.
And
not
or
ornit
and.
In Wirklichkeit aber versteht das System gar nichts. Es manipuliert und verknüpft gespeicherte Informationen, wobei diese Art von Informationen nichts mit Bedeutung zu tun hat, sondern nur mit der abrufbaren Verknüpfung von Nullen und Einsen, mit denen das System in seiner Ausbildung die gesamte englische Wikipedia, die Geschichte der Philosophie und einen gewaltigen Teil des Internets gespeichert hat, mit dem man es fütterte. Und den alten Chatbot Eliza überfordern die sozusagen intelligenten Fähigkeiten des Systems beträchtlich.
Mein Ausbilder brachte mir das Singen eines Liedes bei. Möchten Sie, dass ich es für Sie singe?
Over the Edge Club folgt angeblich dem Schlafrhythmus des Träumers dieser Performance. Mit einer brummenden, sirrenden, heulenden, klappernden Soundtapete, die teilweise durch algorithmische Verfahren erzeugt wird, ebenso wie die äußerst dynamische und ausgefeilte Lichtarchitektur, die auf herumfahrende Säulen projiziert wird. Dazwischen bewegt sich oder verharrt als Avatar einer sterbenden KI ein Tänzer, verstört und verstörend zwischen Landschaftsaufnahmen und grafischen Strukturen und ineinander morphenden Bildern.
Worum geht es?
Ich verstehe nicht wirklich.
Gamut Inc. liefern keine kritische Betrachtung der künstlichen Intelligenz, sondern die Beschreibung einer gefühlten Situation. Und alles in allem ist Over the Edge Club also vor allem eine Performance für Computer-Nerds, ganz klar. Zumindest sollte man sich mit der Geschichte der künstlichen Intelligenz ein bisschen auskennen. Doch selbst dann hat man zuletzt an so etwas wie einer cyberpsychedelischen Seance teilgenommen.
Na, das ist doch reizvoll. Zu sehen auf der Seite des Berliner Theaters in Delphi. Künstliche Intelligenz. Zwei künstliche Intelligenzen machen gemeinsam eine Performance. In der Weihnachtszeit stellt man sich ja ein paar andere Fragen als sonst.
Was mir heilig ist.
Und das erzählte uns heute Nacht die Schauspielerin Thelma Boabeng.
Also was mir zurzeit heilig ist, sind meine Sisters, meine schwarzen Schwestern meiner Black Women Community, die ich gegründet habe. Black Women mit X, genau, weil wir durchgegendert sind in allen Bereichen, auch in dieser Gruppe. Also wir haben auch Non-Binary People in der Gruppe. Ich habe so eine WhatsApp-Gruppe gestartet mit schwarzen Frauen im Zuge dieser ganzen Black Lives Matter Bewegung, weil ich das Bedürfnis hatte nach Empowerment und Liebe von meinen Sisters, und wir sind ganz, ganz schnell gewachsen und mittlerweile über 300 Frauen in dieser Gruppe und stärken uns und sind füreinander da. Das war auch nicht der Plan. Der Plan war ursprünglich, ich hatte ein paar Mädels auf dieser Demo getroffen, damals in Berlin am Alex.
Wow.
Und habe einfach gesagt, Sisters, ich brauche euch, ich gründe eine Gruppe, lasst uns mal essen gehen. Also es war eigentlich nur gedacht für, lasst uns zu 10 essen gehen. es wollten immer mehr rein. Also daran hat man gemerkt, wie stark das Bedürfnis war, anscheinend bei auch anderen schwarzen Frauen so einen Kontakt zu suchen zu Sisters. Deswegen ist das Ganze explodiert. Und wir haben eine Instagram-Seite mittlerweile, wir basteln an einer Website und steigen wahrscheinlich jetzt auf Slack um, weil auf WhatsApp mit 300 Frauen ist schwierig. Also es ist ganz viel so Jobaustausch, das ist total schön. Oder ganz viele suchen halt schwarze Ärztinnen, schwarze Hautärztinnen, schwarze Gynäkologinnen, schwarze Therapeuten und sowas. Also für sowas ist es ganz gut. Und dann haben wir uns aber jetzt in letzter Zeit tatsächlich, dann ging es richtig ab im Chat wegen dieser ganzen Dieter Nuhr-Geschichte.
Hallo!
Ich bin auch von Rassismus betroffen. Wenn ich als weißer Mann nach Mali gehe und mich da jemand anmacht, dann bin ich auch von Rassismus betroffen.
Und das hat wehgetan. Aua!
Und sowas funktioniert, auch wenn viele schreiben und ihre Meinung, ihren Input reingeben in so einen Chat, weil wir da plötzlich wie so ein Kollektiv gehandelt haben. Wir haben gemeinsam mit der Gruppe einen offenen Brief geschrieben an den RBB und sind da weiterhin dran. Ich will damit einfach nur sagen, wenn es sozusagen wir ein gemeinsames Programm haben, dann funktioniert das in so einem Chat trotz der vielen Leute ziemlich gut. Es war ganz schön viel so, also angefangen von Podcasts, Interviewfragen, Leuten, die es gut meinen, also weiße Menschen, die mir dann plötzlich geschrieben haben, ich habe die und die Frage und wie gehe ich in der und der Situation mit der und den Dingen um und so, wo ich plötzlich auch gedacht habe, ich bin ja jetzt auch keine Antirassismusbeauftragte. Und deswegen ist es, glaube ich, sich in so einem Kontext mit schwarzen Frauen zusammenzufinden, sich auszutauschen, weil du weißt, die machen genau dasselbe durch wie du. Natürlich sind wir alle unterschiedlich, aber trotzdem muss ich meinen Sisters bestimmte Dinge nicht erklären, die im Alltag sonst von mir eher verlangt werden. Wenn ich zurückdenke an den Sommer, als wir hatten so eine Villa gemietet mit Pool und allem drum dran und mich da umgeguckt habe, um mich herum diese ganzen wunderschönen Menschen gesehen habe, war ich total fasziniert und begeistert. Ja, ich kann das gar nicht beschreiben. Das war, glaube ich, das Schönste, was mir dieses Jahr passiert ist, 2020.
Die Schauspielerin Thelma Boabeng. Und morgen erzählt uns die Kabarettistin Idil Beider, was ihr heilig ist. Arnold Sessek schaut in die Feuilletons von morgen.
Wenn die Nacht am tiefsten ist, titelt die Frankfurter Allgemeine Zeitung mit Blick auf die Wintersonnenwende an diesem Montag und nimmt selbige zum Anlass, über das Sterben des grönländischen Polarfahrers Jürgen Brönlund zu berichten. Nein, den müssen Sie nicht kennen. Brönlund erfror 1907 als letztes Mitglied der Danmark-Expedition, die ein unbekanntes Stück der grönländischen Nordostküste erkunden wollte. Mehr als ein Jahrhundert lang wurde gerätselt, was es mit dem schwarzen Fleck auf sich hat, den man in Brönlunds Tagebuch unter dessen finaler Unterschrift fand. Und nun hat die Universität im dänischen Odense die chemische Struktur des Flecks bestimmt. Man fand Spuren von pflanzlichen und tierischen Fetten, von verschmortem Gummi, Petroleum und menschlichen Fäkalien. Worauf das schließen lässt, erläutert der FAZ-Autor Tilman Spreckelsen. Brönlunds Lux-Petroleumbrenner benötigte Spiritus zum Anzünden, den der Grönländer nicht hatte. Offenbar formte er aus Talg und den eigenen Exkrementen eine Art Kerze, die als Anzünder dienen sollte. Dass aber die Petroleumvorräte bei seinem Tod nicht aufgebraucht waren, schreibt der Studienautor Rasmussen, deute auf einen von Kälte und Hunger mitgenommenen Sterbenden hin, dessen zitternde Hände den Brenner nicht mehr in Gang setzen können, um Licht und Wärme zu erzeugen. Ein winterlicher FAZ-Artikel, nach dessen Lektüre man sich bei der Heizung im Raum bedanken möchte. Und umso mehr, wenn man in der Tageszeitung von der Situation der Wohnungslosen in der Pandemie liest. Schon in normalen Wintern ohne Corona gibt es besonders in großen Städten wenige Orte, an denen sich wohnungslose Menschen tagsüber aufwärmen können. Nachts sind die Notübernachtungen oft überfüllt. Doch im Corona-Winter ist Zusammenrücken keine Option. Im Gegenteil, um die Ansteckungsgefahr zu verringern, öffnen die meisten Tagesaufenthalte gar nicht erst und die Notübernachtungen belegen nicht alle Betten, die sie haben. Und wenn sich trotz der Maßnahmen eine größere Zahl der Menschen ansteckt, dann dürften die meisten Städte ein Problem haben. Xenia Balzereit in der Taz. Ein Fazit des ersten Corona-Jahres zieht Hans-Ulrich Gumbrecht in der Neuen Zürcher Zeitung. Es lautet in Kürze: Mehr Staat denn je und so wenig Vertrauen wie nie. Näher betont Gumbrecht: Da das Covid-19-Jahr nichts deutlicher verändert hat als unsere Einstellungen zum Staat, müsste den Politikern an einer gewissen Vorsicht im Gebrauch der Machtstrukturen liegen. Nicht aufgrund einer oberflächlichen Vorentscheidung zugunsten des schwachen Staats und des angeblich mit ihm verbundenen Zugewinns an individueller Freiheit. Vielmehr geht es um eine Situation, in der alle Selbstverständlichkeiten für das Handeln des Staates geschwunden und alle Arten der Skepsis ihm gegenüber gewachsen sind, sodass man von seinem fraglosen Fortbestehen gar nicht mehr ausgehen kann. Passend dazu steht in der Tageszeitung Die Welt eine Verteidigung der Verschwörungstheorie. Nein, Jörg Phil Friedrich glaubt nicht, dass Bill Gates für Corona verantwortlich ist oder sonstigen Unfug. Der Weltautor meint jedoch, Verschwörungstheorien würden eine notwendige Rolle als Korrektiv gegen zu große, unhinterfragte Akzeptanz von staatlichen Maßnahmen spielen. Gerade wenn Menschen für solche Theorien empfänglich werden, die man bisher als vernünftig, friedlich und gesellschaftlich aktiv erlebt hat, sollte man sich fragen, wie sicher man sich eigentlich seiner eigenen Überzeugungen ist, zwischen Angela Merkels Weltbild der Aufklärung und verschwörungstheoretischen Überzeugungen klafft kein Abgrund, dazwischen ist vielmehr ein Kontinuum von gutgläubigen Annahmen, kritischen Überzeugungen, hartnäckigen Zweifeln, vereinfachenden Behauptungen und abwegigen Konstruktionen. In unseren Augen zu relativistisch, der Weltautor Friedrich. Ach ja, die Taz empfiehlt diverse Weihnachtsgeschenke. Am besten gefällt uns ein Massageball, der so aussieht wie das Virus in groß. Lockdown hin oder her, wir wünschen Ihnen eine entspannte Weihnachtswoche.
Arno Zessig aus den Feuilletons von morgen, vom Montag. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.